ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Konstantin Flemich. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, willkommen bei Leute.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Mich auch, dass Sie da sind. Sie sind Kriegsreporter, Journalist, der selber in Kriegsgebiete reist und der Filme veröffentlicht von kriegerischen Situationen, beispielsweise in der Ukraine und auch anderswo. Und Sie sind, wenn man Sie so sieht, diese Sendung haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet, auch als Video. Also man kann sich das anschauen über die ARD Mediathek und stellt fest, ein optimistisch End-30er steht hier bei mir im Studio. Und es ist in Ihrem Buch und in Ihren Erlebnissen so viel Entsetzliches und Trauriges zu lesen, Dramatisches zu lesen. Das ist ja im Grunde genommen die pure Trostlosigkeit, all diese Kriegssituationen. Und trotzdem scheinen Sie ein optimistischer Mensch zu sein. Wie machen Sie das?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich so eine pessimistische Grundeinstellung hätte, dass das definitiv nicht der richtige Beruf wäre, sich Tag für Tag mit Tod und Zerstörung und ganz, ganz schlimmen Dingen zu beschäftigen. Da ist es, glaube ich, eher so eine auch vielleicht ein bisschen zum einen Schutzmechanismus, dass man auch das Gute ganz besonders da sieht, wo die Umstände so schlimm sind. Und zum anderen habe ich eben dadurch gelernt, auch das zu schätzen, was wir hier einfach haben. Also es hat mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eine neue Sicht und eine positivere Sicht auf die Dinge gebracht, wenn ich aus Gebieten zurückkomme, wo ich wirklich sehe, oh mein Gott, hier ist es Krieg, ist es zum Teil Unterdrückung. Und wir kommen dann, oder ich komme dann wieder hierher zurück ins schöne Mainz in diesem Fall und sehe, dass die Probleme, die wir haben, eigentlich alle relativ ja auf einem niedrigen Niveau sind in den meisten Fällen. Und das ist sowas, es gibt eine gewisse Gelassenheit zu sehen, wie viel schlimmer es tatsächlich kommen könnte.
Vielleicht
und auch eine Dankbarkeit, ja. Natürlich, weil es ist ja jetzt irgendwie nichts, ich bin ja nicht aufgrund eigener Verdienste in Deutschland geboren, sondern einfach nur durch sehr, sehr großes Glück. Und das gibt eine gewisse Demut und natürlich auch eine Dankbarkeit.
Sie schreiben in Ihrem Buch Freiheit unter Feuer über verschiedenste Kriegssituationen oder auch Nachkriegssituationen, wie auch immer, aus der Ukraine, aus Afghanistan, Syrien, Irak und weitere Länder werden da thematisiert. Wenn man das liest, fühlt es sich an, als seien wir aktuell in einer Endlosschleife aus Kriegen und Konflikten. Ist das wirklich so oder ist das eine gefühlte Geschichte, wo wir vielleicht alle auch ein bisschen näher dran sind an einem dauerhaften Nachrichtenfluss?
Ich würde sagen, ja und ja. Also in den letzten Jahren hat es wohl wieder zugenommen. Das kann man auch quantitativ messen, dass es wohl wieder auch mehr Konflikte gibt als in einer gewissen Phase in den letzten Jahren. Allerdings ist das immer noch wohl, gerade auch was die Opferzahlen angeht, niedriger als in vergangenen Jahrzehnten. Und das hat natürlich ganz viel auch mit der Berichterstattung zu tun, dass wir heute einfach in einem 24-Stunden News-Feed drinstecken und wenn etwas Schlimmes passiert, ob in der Ukraine oder in Gaza, dann bekommen wir das live mit. Zum Teil auf Dutzenden von Kanälen kriegen die Bilder fast live und zum Teil ungefiltert im Internet. Und haben, glaube ich, so sehr viel mehr den Eindruck, dass es gerade nur noch Krieg und Zerstörung gibt. Das gab es auch davor. In den frühen 2000ern hatten wir den Krieg im Kongo, den zweiten Kongo-Krieg, wo bis zu 5 oder 6 Millionen Menschen gestorben sind. Der schlimmste Konflikt, was die Todeszahlen angeht, seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber er fand medial einfach nicht statt. Insofern ist das, glaube ich, so ein bisschen, muss man das mit einer gewissen Abwägung begegnen.
So eine zynische Abwägung, ne? Also es muss mehr oder weniger vor unserer Haustür stattfinden, wie in der Ukraine, oder es muss uns betreffen, wie beim Irankrieg, mit steigenden Spritpreisen.
Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe. Das ist auch so einer der Ausgangspunkte, warum ich tatsächlich in diesen Beruf reingegangen bin, weil ich mich das immer schon als Jugendlicher gefragt habe, warum wird über einige Konflikte berichtet, über andere nicht. Und ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren zusammen. Natürlich die unmittelbare Spürbarkeit hier in Deutschland. Wenn etwas passiert, was wir hier mitbekommen, wie etwa wirtschaftliche Veränderungen, wie auch nach dem Ukraine-Krieg, dann ist es natürlich ein großes Interesse. Dann natürlich die Fragen, sind Deutsche, Europäer oder Amerikaner involviert? Dann ist eh schon ein Interesse da. Wie nah steht uns das Land, in dem es passiert? Das muss gar nicht mal physisch sein. Als der Tsunami vor mehr als 20 Jahren Thailand getroffen hat und Südostasien, Urlaubsgebiete, da war eine riesengroße Anteilnahme in Deutschland. Es sind natürlich auch deutsche Urlauber gestorben. Als ein paar Jahre später ein Erdbeben Haiti getroffen hat, wo wahrscheinlich noch mehr Menschen gestorben sind, da war nicht das Gleiche zu beobachten, weil Haiti uns in Anführungszeichen fremder ist als die Strände von Thailand oder Sri Lanka. Und das ist was, das betrachte ich erstmal wertneutral, aber natürlich ist es zynisch und auch schade, wenn man sieht, dass manche Dinge Menschen mehr interessieren als zum Beispiel der Krieg im Sudan mit Hunderttausenden Toten.
Sie waren und sind auch in Zukunft wieder als Kriegsreporter ja direkt in Frontnähe unterwegs, machen aber auch regelmäßig YouTube-Videos über kriegerische Auseinandersetzungen, beispielsweise eben der Russland-Überfall auf die Ukraine. Woher nehmen Sie das Material? Ich frage konkret anhand eines Beispiels von russischen Soldaten, die Sie da zeigen, die eigentlich nicht tauglich sind, irgendwie in den Krieg zu ziehen. Teilweise können die gar nicht laufen, sind irgendwie verletzt, gehen auf Krücken oder sind erkennbar drogenabhängig, kaum lebensfähig. Woher nehmen Sie das Material?
Das ist, passt gut mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, zusammen, dass eben gerade alles medial stattfindet. Auch russische Soldaten haben Smartphones und sehr viele von diesen Aufnahmen landen dann direkt in verschiedenen zum Beispiel Telegram-Gruppen, zum Teil eben auch russischen oder pro-russischen von manchen russischen Military-Bloggern und von da aus finden die dann ihre Verbreitung in den sozialen Medien. Das hat natürlich immer, und das versuche ich auch immer so nochmal mitzugeben, dann es lässt sich nie unabhängig nachprüfen, wie jetzt Innenaufnahmen der russischen Armee zustande kommen, aber ganz oft muss man eine Art Plausibilitätsprüfung durchführen. So decken sich die Aufnahmen, die unabhängig voneinander entstanden sind, untereinander? Decken die sich mit anderen Berichten, mit journalistischen Arbeiten, auch von kritischen russischen Medien oder auch ausländischen Medien? Und wenn das alles sich so gegenseitig letztendlich bestätigt, dann bin ich der Meinung, dass vieles dafür spricht, dass sie authentisch sind. Und die kurze Antwort eben, diese Videoaufnahmen, die kommt man, weil die russischen Soldaten sie zum Teil selbst online stellen.
Ja, kaum zu fassen eigentlich.
Es ist Wahnsinn und man muss sich auch immer die Frage stellen.
Ich meine, es ist eine absolute Lebensgefahr für die Soldaten selber. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man diesen Straftatbestand nennt in der russischen Armee. Im Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, Wehrkraftzersetzung. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Also ist ja eigentlich unfassbar, dass sie das machen.
Da kommt es dann manchmal drauf an, was die Motivation dahinter ist und wer welche Motivation hat, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Wenn es zum Beispiel um Missbrauch russischer Soldaten gibt, wo man auch wirklich viele Aufnahmen hat von Leuten, die nicht in die nächste Drohnenfront reinrennen wollten, die dann an Bäume gefesselt wurden oder misshandelt wurden, geschlagen wurden. Auch davon gibt es Videos, die online gestellt wurden, wo natürlich der erste auch Impuls ist, zu fragen, warum hat das die russische Armee zugelassen, dass sowas online gestellt wird? Aber ich glaube, in vielen Fällen ist da die Frage schon falsch gedacht, nämlich dass es durchaus...
Die haben es nicht zugelassen.
Oder sie haben es eben zugelassen, damit Leute sehen, was passiert mit Deserteuren, was passiert mit Leuten, die nicht den Mut haben, sich zu opfern in irgendwelchen Angriffen. Und das ist natürlich, das ist alles Spekulation, aber wenn sich sowas verbreitet, das passiert mit Feiglingen, dann kann das natürlich auch einen einschüchternden Effekt haben und würde auch passen mit vielen, vielen Berichten über systematische Brutalität eben gerade in den russischen Streitkräften. Also da ist es immer ganz wichtig zu fragen, so wer ist Sender, wer ist Empfänger, was könnten die Motivationen sein und wie kann man das einordnen?
Man sieht in Ihren Filmen und man liest auch in anderen Berichten gerade von dieser systematischen Brutalität in russischen Streitkräften. Die scheinen also ja um einen großen Faktor aggressiver, brutaler zu sein als andere Armeen, beispielsweise auch die ukrainische. Was würden Sie sagen, woran liegt das? Sind das bösere Menschen? Kann ja eigentlich nicht sein.
Bösere Menschen, also das finde ich, sollte man ganz, ganz vorsichtig sein, gerade auch mit unserer Vergangenheit da jetzt irgendwelche Menschengruppen zu kategorisieren, aber die russische Armee ist eine Institution und auch der russische Staat ist eine Institution und Institutionen können ihre eigenen Traditionen entwickeln und damit eben auch Umgangsformen prägen. Deutschland war lange ein militaristischer Staat und das hat man eben auch gemerkt am Umgangston bis hin zu den Schulen und so weiter. Mein Vater erzählt noch von manchen Lehrern, die er hatte, die in der Armee waren. Das zu ändern war ein großer, großer Prozess in Deutschland. Aber es war eine Änderung in den Institutionen. In Russland, in der russischen Armee, hatte man das eben so nie wirklich. Man hatte immer so eine Tradition der Gewalt, die sich gerade auch gegen die eigenen Leute oft gerichtet hat. Also die fast schon unselige Tradition, dass die älteren Rekruten die jüngeren drangsalieren, misshandeln. Das heißt auf Russisch übersetzt so die Herrschaft der Großväter. Das ist ein Phänomen, das man praktisch seit Jahrzehnten und Jahrhunderten hat und wo man auch nie wirklich etwas dagegen getan hat. Und das zieht sich bis heute durch. Das passt auch zur Kriegsführung, also eben Gewalt als Mittel der Einschüchterung gegen den Gegner einzusetzen. Und bisher war einfach nie der Bedarf danach, dass man irgendwie sagt, das müssen wir reformieren. Mhm. Nicht in einem nennenswerten Umfang.
Dicke Bretter bohren, um da eine kulturelle Änderung wahrscheinlich zu erreichen. Als Sie angefangen haben, als Journalist zu arbeiten, als Jugendlicher, als junger Mann, haben Sie laut Ihrem Buch bei ersten filmischen Gehversuchen übers Ziel hinausgeschossen. Die Eltern mussten Anwaltskosten berappen. Mehr liest man nicht. Ich würde gern mehr hören von Ihnen, was da passiert.
Da muss ich sehr vorsichtig sein, was ich sage. Aber es hat sehr damit zu tun, mit was meine ersten filmischen Gehversuche waren tatsächlich. Und wer sich an diese Zeit Anfang der 2000er noch zurückerinnert, da war MTV eine ganz große Sache. Unter anderem auch die Sendung MTV Jackass. Klassischer Satz, die Älteren von uns werden sich noch dran erinnern, wo einfach irgendwelche mit Heimkameras aufgezeichneten irren Stunts durchgeführt wurden mit Einkaufswagen in die Hecken rein und so weiter. Und das war natürlich immer groß ausgezeichnet mit dem Hinweis, macht das nicht zu Hause nach.
Ja.
Und natürlich
das
haben
war für
wir
Sie natürlich ein toller Hinweis.
Absolut, ja? Weil es einfach schon mal dieses Bild im Kopf setzt. Ja. Ach, das kann man ja zu Hause nachmachen. Mhm. Und dann haben wir es zu Hause nachgemacht. Und so haben wir eben, ja, wie schon gesagt, mit Einkaufswagen gegeneinander in die Büsche im Supermarkt mit 2001-Cent Münzen bezahlt. Lauter solche klassischen, ja, kann man sagen, dumme Jungenstreiche, nur halt irgendwie alles gefilmt. Und da waren ein paar Dinge dabei, die eventuell ein bisschen drüber waren.
Zwei Beispiele würde ich schon gern hören. Also ich meine, mit Centmünzen im Supermarkt zahlen ist ja jetzt nichts, wo der Anwalt kommt.
Nein, das ist auf die Details werde ich jetzt aus Schutz meiner Eltern und meiner eigenen Jugend auch nicht eingehen. Aber es waren natürlich Dinge, die halt irgendwie manchmal so ein bisschen, die man in der Öffentlichkeit gemacht hat. Dinge, die dann später so ein bisschen eine geschmacklosere Version, würde ich sagen, von Bitte lächeln oder sowas war. Aber
okay.
Ja.
Das sozusagen als Vorprogramm dessen, dass es dann irgendwann ernst wurde mit Kriegsberichterstattung. Wann war klar für Sie, dass Sie das machen wollen, was Sie heute machen?
Die allerersten Ideen, dass es so in diese Richtung gehen würde, das kam tatsächlich 2002, 2003. Da war ich 14 um den Dreh rum. Und da war eben groß im Gespräch auf der ganzen Welt, ob die Amerikaner in den Irak einmarschieren werden. Und da waren alle Medien natürlich voll von dann. Es gab riesengroße Friedensdemos, ich glaube die größten bis heute, die auf der Welt stattgefunden haben, mit Millionen Menschen um die ganze Welt. Hat alles nichts gebracht, aber die Medien waren voll davon. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal die örtliche Zeitung gelesen habe, wo auch die ersten, weiß ich nicht mehr wie viele Seiten, aber alles war voll mit Special, Irak, wer ist Saddam Hussein, wer sind die US Marines und so weiter. Und irgendwo auf Seite 20 oder weiter hinten, da war dann ein kleiner Bericht, ein paar Zeilen mit der Überschrift Millionen Tote im Kongo vermutet. Und das war eben ein Beitrag über diesen zweiten Kongo-Krieg, der damals gerade zu Ende ging, 2002, 2003. Und von dem man eben davon ausgeht, dass da möglicherweise bis zu 5 oder 6 Millionen Menschen gestorben sind. Und diese Frage, warum eben der eine Konflikt so eine große Bühne bekommt medial und der andere mit so vielen Toten so gut wie gar keine, das hat mich dann nie wirklich losgelassen. Und
Sie waren 14 oder 15?
Ja, ich glaube 14. Der Irakkrieg begann Anfang 2003. Ja, dann war ich 14 tatsächlich. 14,
ja.
Und dann hat mich halt, insgesamt mich hat diese ganze Thematik nie losgelassen. Ich fand es immer auch sehr interessant, Anführungszeichen fremde Kulturen, Reisen, Eintauchen in neue Welten, Geschichte. All das hat mich immer schon auch in meiner Jugend sehr fasziniert. Und als ich dann später eben in den Journalismus gegangen bin und mich gefragt habe, wohin genau soll es jetzt gehen, da kam das alles praktisch wieder hoch. Und letztendlich habe ich dann gemerkt, ich muss über das berichten. Das sind die Themen, die mir am wichtigsten sind, wenn solche Dinge auf der Welt passieren. Und dann habe ich mich eben Schritt für Schritt in diese Richtung bewegt.
Und zwischen diesen ersten Ideen als 14-, 15-Jähriger und der ersten Reise in ein Kriegsgebiet nah an die Front, was ist in der Zeit dazwischen passiert?
In der Zeit dazwischen habe ich mein Abitur gemacht, gemerkt, dass Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer definitiv niemals meins sein werden. Dafür aber Schreiben, Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, alles, wo man viel redet. Also im Prinzip das, was ich heute beruflich mache. Danach war ich an der Deutschen Journalistenschule in München. Direkt nach dem Abitur bin ich da angenommen worden und habe das Handwerkszeug des Journalismus dann gelernt. Und das war mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine fundierte Ausbildung habe, damit ich die journalistischen Dinge einigermaßen beherrsche und mir dann in solchen Gebieten dann später auch nicht die Gedanken drüber machen muss, wie man jetzt irgendwie ein Porträt oder sowas schreibt. Und nach der Journalistenschule ging es dann darum, kann ich jetzt noch ein Studium, ein langes machen, um mich zu vertiefen, was Filmen angeht, und wollte unbedingt an die Filmakademie in Ludwigsburg, Filmakademie Baden-Württemberg. Und dafür brauchte man einen Bewerbungsfilm. Und um den zu drehen, bin ich dann zum ersten Mal in den Kongo geflogen. Das war alles noch in sehr, sag ich mal, in Watte gepackt. Meine Eltern hatten Bekannte, die in Kinshasa leben. Eine Freundin meiner Familie, die da ein Restaurant betreibt, ein Luxusrestaurant. Und bei der konnte ich eben übernachten, bei der konnte ich drehen, so ein paar Porträt. Wie ist es, ein Luxusrestaurant im ärmsten Land der Welt damals zu führen? Das heißt, ja, ich hatte zum ersten Mal so einen Vorgeschmack, wie es ist, in einem Krisenland zu sein, aber in einer geschützten Umgebung mit Leuten, die eben vor Ort waren und sich auskannten. Und das war so der erste Schritt, das war 2010.
Ist jetzt ungewöhnliches 16 Jahre Filmthema her. Auf jeden Fall für so ein Bewerbungsvideo, hat aber geklappt.
Hat geklappt, genau. Ich hatte einen Professor da, der die Aufnahmekommission geleitet hat, Ebo Demand, ein Urgestein auch des SWR, und der hat selbst viele, viele Filme im globalen Süden gedreht, und ich glaube, das hat ihn dann an seine eigene Jugend so ein bisschen erinnert, zu sehen, hier ist jemand, der sich auch für diese Themen interessiert, und so hat es dann Gott sei Dank funktioniert und ich habe dann Dokumentarfilm und Drehbuch an der Filmakademie studieren können.
Freiheit unter Feuer, ein Kriegsreporter über junge Menschen im Ausnahmezustand. Das ist ihr Buch, das vor kurzem rausgekommen ist. Und wenn man es liest, lernt man unter anderem den Begriff Fixer auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Also hat nichts zu tun mit Drogenmissbrauch, sondern das ist eine Kontaktperson, die sie haben in den jeweiligen Kriegsgebieten. Wie kommt man eigentlich da so dran? So ganz, ganz naiv gefragt, wenn man sich jetzt überlegt, ich mache jetzt Filmaufnahmen als Kriegsreporter beispielsweise im Donbass, in der Ukraine. Wie läuft das ganz praktisch ab?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, weil es eben so wichtig ist, da die richtigen Personen zu bekommen, weil man ja im Zweifelsfall diesen Menschen sein Leben anvertraut. Wenn die da sagen, nö, das ist okay, lass da hinfahren und da ist eine unsichere Gegend, wo gerade gekämpft wird, dann kann man in große Probleme kommen. Dementsprechend gehe ich immer sehr, sehr gerne auf KollegInnen zu, die schon mal aus den Gebieten berichtet haben, von denen man weiß, okay, die haben gute Arbeit geleistet, die sind seriös, das sind keine Hasardeure. Und dann frage ich ganz einfach so, hey, ich möchte zu dem und dem Zeitpunkt an dem und dem Ort drehen. Kennt ihr irgendjemanden? Habt ihr schon mal mit jemandem gearbeitet, den ihr empfehlen könnt? Und über solche Kontakte ist es dann immer sehr, sehr praktisch. Mittlerweile, natürlich nach so vielen Jahren, hat man so ein eigenes Netzwerk sich so ein bisschen aufgebaut. Also wenn ich zum Beispiel in Syrien oder im Irak drehe, dann habe ich da einen meiner besten Freunde, der da eigentlich immer mit dabei ist, ohne den ich das Ganze auch nie machen würde, den ich dann immer anrufe und sage, hey, wie sieht's da und da aus? Und ansonsten, wie gesagt, ganz viel über Vertrauen, über die Hilfe und die Zusammenarbeit von KollegInnen.
Sie beschreiben eine Situation, als Sie eine Sniper-Einheit, also eine Scharfschützeneinheit besuchen. Ich glaube, es war im Irak. Und wo Sie dann irgendwann umgekehrt sind mit der Erkenntnis, kein Bild ist eine Kugel wert. Ich habe aber öfter den Eindruck gehabt in Ihrem Buch, dass da manch eine Kugel sich in Ihren Kopf hätte verirren können. Und ausgerechnet diese einen Szene sagen Sie, oh, das ist mir jetzt zu riskant. Also die Frage ist, wo geht ein Kriegsreporter hin und wo lässt er es bleiben? Wie machen Sie das?
Das geht bei mir ganz viel über Intuition. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, nee, okay, das ist jetzt, da habe ich dann zu wenig Kontrolle über alles, da lasse ich es dann. In diesem Fall war es auf einem Häuserdach in Mosul, als da die Schlacht zwischen den irakischen Truppen und dem IS getobt hat. Und ich wusste, okay, da muss man jetzt über offene Fläche rennen und durch so ein kleines, wie so ein Betonhindernis durch und durch eine sehr dünne Öffnung durchquetschen, was bei meiner Größe sehr schwer gewesen wäre. Da hatte ich einfach gedacht, es gibt Scharfschützen vom IS, die haben hier Schussfeld. Das ist mir jetzt, das wird mir zu lange dauern. Das möchte ich jetzt hier nicht riskieren. Es war auch das erste Mal, dass ich an der aktiven Frontline war. Deswegen war das ein wichtiges Ereignis für mich auch, um mich selbst kennenzulernen, gerade in dem Kontext auch. Und ansonsten ist es immer eine Abwägung und eine Abschätzung, wo kann man Risiken, wie weit ist man bereit, Risiken einzugehen. Und gerade im Osten der Ukraine, als wir etwa in Bachmut waren, da ist es natürlich dann irgendwann fast gar nicht mehr kontrollierbar, weil einfach da Artilleriebeschuss reingeht, massiver Artilleriebeschuss und es da irgendwann dann einfach eine Sache von Glück und Pech ist, wo man steht, zu welchem Zeitpunkt.
Sagen Sie so nüchtern, Sie hatten schon ein paar Mal auch Glück.
Ich hatte dauerhaft Glück. Absolut, es war da kann man so eine gute Ausbildung haben, wie man will, so viel Erfahrung haben, wie man will. Wenn man in einer Stadt ist, die gerade massiv von Artillerie beschossen wird, dann ist es eine Glückssache, ob man gerade dasteht oder nicht. Und es ist eine Pechsache. Und viele KollegInnen hatten eben zynisch gesagt Pech. Das waren keine schlechteren Journalisten oder weniger gut ausgebildet. Die waren einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und auch mir hätte das passieren können, mehrmals. Wir waren an zwei Tagen hintereinander in Bachmut. Es wurde am zweiten Tag war es schon schlimmer als am ersten, weil wieder mehr geschossen wurde. Und dann hatten wir die Gelegenheit, mit einer internationalen Hilfsgruppe nochmal reinzufahren. So die möglicherweise letzte Evakuierungsfahrt, um Menschen aus Bachmut rauszuholen, die
da
gehen wollten.
Da sprach man vom Fleischwolf von Bachmut, auch ein ganz sehr zynischer Begriff, aber der gut umschreibt, was da los war an höllenartigen Situationen.
Absolut, weil einfach die Verluste auf beiden Seiten so abartig hoch waren, dass wir hier wahrscheinlich von der größten Schlacht, möglicherweise seit dem Koreakrieg, ich weiß nicht seit wann, aber auf jeden Fall in Europa die größte Schlacht seit dem Zweiten Weltkrieg reden, mit Zehntausenden Toten und noch mehr Verwundeten. Deswegen war Fleischwolf da ein ganz guter Begriff. Und in diesen Fleischwolf hätten wir eben ein drittes Mal reinfahren können mit einem Evakuierungsteam. Und wir haben im Team Kameramann mit Fixern, haben wir das am Abend davor nochmal besprochen, wollen wir da jetzt nochmal mit? Und es war wirklich ein Hin und Her, weil das natürlich eine spektakuläre Geschichte wäre. Die letzten Retter von Bachmut, aber ich hatte zuerst gesagt dann, ja, lass das machen. Und dann kam mir aber während des Abendessens einfach so ein bisschen wortwörtlich Bauchweh darüber. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein gutes Gefühl, wir machen es nicht. Wir suchen uns was anderes, dann sind wir nach Siversk gefahren, haben auch, finde ich, beeindruckende Stories gemacht und Menschen getroffen. Aber am Abend, als wir zurückgekommen sind von dieser anderen Stadt, da waren wir natürlich immer noch im Kontakt mit diesen internationalen Rettern und die haben uns dann mitgeteilt, so im Prinzip, es ist was passiert.
Wenn Sie anders entschieden hätten, dann stünden Sie heute nicht hier.
Möglicherweise. Vielleicht hätten wir auch Glück gehabt, vielleicht hätten wir gerade andere Aufnahmen gemacht, aber die Tatsache ist, eines der Autos, das gerade angehalten hat, um nochmal Menschen zu evakuieren, wurde von einer russischen Rakete gezielt getroffen. Es wurde amerikanischer Helfer wurde getötet, andere wurden verletzt und Verletzungen bedeuten da halt eben Metallsplitter im Unterleib und zwar viele davon. Und die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass wir da daneben gestanden hätten und es gefilmt hätten, wenn wir uns da anders entschieden hätten. Und deswegen, es war eine Sache von Glück und in dem Fall auch Intuition.
Sie haben gerade gesprochen von Ihrer Zeit als Schüler in der Deutschen Journalistenschule in München. Sie haben da auch unterrichtet oder machen das immer noch als Dozent für Ihr Thema Kriegsberichterstattung. Wie reagieren die jungen Leute, die angehenden Journalisten auf das, was sie da erlebt haben? Und was die jungen Leute vielleicht auch im Hinterkopf haben, selber mit diesen erworbenen Fähigkeiten, Kenntnissen zu machen?
Mit unglaublich großem Interesse. Also wir haben da wirklich ganz, ganz tolle und leidenschaftliche Nachwuchsjournalisten, die einfach wirklich bereit sind zu lernen. Auch wenn sie nicht in diese Richtung gehen wollen. Wenn sie sagen, sie wollen eher in den Sportjournalismus, Wirtschaftsjournalismus. trotzdem, ich hatte noch nie erlebt, dass da irgendwie Langeweile aufkam, weil es einfach ein ganz fruchtbarer Austausch dann letztendlich auch unter Kollegen ist. Also was sollte man zeigen, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, wie geht man mit dem und dem Thema um? Da ist einfach so viel Interesse da, auch wenn man es nicht irgendwie aktiv selber machen möchte, sondern auch als Medienkonsument, sage ich mal. Wie entstehen solche Bilder, was kann man machen und was nicht? Und immer mal wieder hat man eben auch Leute, die dann wirklich auch in diese Richtung gehen wollen. Auslandsberichterstattung. Eine Journalistenschülerin, die ich vor 2, 3 Jahren kennengelernt habe, die ist jetzt zum Beispiel gerade in der Ukraine und berichtet von dort. Also es ist gut zu sehen, dass eben das auch nach wie vor noch junge Leute anzieht und gute, qualifizierte junge Leute, die weiterhin davon berichten werden, was auf der Welt passiert. Und da ist es eben dann, sehe ich es als meine Verantwortung, so offen zu erzählen, wie ich nur kann, ohne irgendwie prätentiöses, schaut mich an, ich bin der tolle Kriegsreporter, Gehabe, sondern einfach nur so von Kollege zu Kollegin zu sprechen, damit sie sich ein Bild drüber machen können, was die Realität ist.
Apropos prätentiöser Kriegsreporter, wie oft kriegen Sie Reaktionen des Inhalts, dass einer sagt, du hast sie nicht alle, du bist ein aufgeblasener Angeber?
Tatsächlich relativ selten, also im persönlichen Umkreis bisher noch fast gar nicht. Da ist eher dann, wenn man das so sagt, manchmal so ungläubiges, ein großes Wow, okay, gefolgt von sehr vielen Fragen. Weil wir einfach, und das ist auch, finde ich, gerade sehr stark zu beobachten, sehr viele Menschen sehr stark drauf schauen, was in der Welt gerade passiert und man dementsprechend auch ganz viel Redebedarf hat. Deswegen mache ich ja auch meinen YouTube-Kanal und mache ihn so gerne, weil ich merke, das sind jetzt mittlerweile Themen, die Leute wirklich, wirklich interessieren und ihnen unter den Fingernägeln brennen. Deswegen ist da ganz oft in erster Linie Interesse da. Gerade dann auch inhaltlich, Medien, die Kriegsgebiete selber, da sind sehr gute Gespräche schon entstanden und im Prinzip auch vorprogrammiert. Gerade auch, wenn man mit Menschen redet, die eventuell familiären Hintergrund haben in manchen der Kriegsgebiete. Ich habe mit Ukrainern geredet, als ich im Urlaub in Wien war, die mich dann angesprochen haben. Dann habe ich mit aramäisch-assyrischen Christen hier in Mainz schon, bin ich oft ins Gespräch gekommen, mit Kurdinnen und Kurden. Und das gibt mir dann ganz viel, wenn ich sehe, oha, es erreicht wirklich Leute, die es interessiert. Und das ist sehr, sehr schön, als Journalist so ein Feedback zu bekommen.
Sie konstruieren in Ihrem Buch Freiheit unter Feuer den Zusammenhang zwischen Homosexuellen, beispielsweise in Uganda, ein Land, das Homosexuelle verfolgt, also ein Zusammenhang zwischen Homosexuellen dort mit der Politik oder mit den Ansichten von radikal-evangelikalen Christen in den USA und mit Putins Überfall auf die Ukraine. Erklären Sie nochmal diesen Zusammenhang. Wie hängt das alles miteinander zusammen?
Ganz viel hat damit zu tun mit so einem gewissen Männlichkeitskult. Das gibt dieses Schlagwort toxische Maskulinität. Manche mögen es, manche nicht. Aber es geht um übersteigerten Chauvinismus, würde ich sagen. Und der Zusammenhang, das sehen wir ja mit in Russland. Es geht ganz oft gegen Homosexuelle, meistens homosexuelle Männer, weil die so ein bisschen das Bild des starken heteronormativen Mannes so angreifen, einen Mann, der sich selbst verweiblicht, das geht bis in die griechische Kulturgeschichte zurück, diese Vorwürfe. Und das in Kombination mit so einem Kult der Stärke und des Kriegertums, das geht da schon durchaus zusammen. Wladimir Putin mit seinem Macho-Gehabe, nacktem Oberkörper auf dem Pferd, wir kennen die Bilder alle noch, aber gleichzeitig eben auch diese Verfolgung von Homosexuellen im eigenen Land, das geht alles zusammen. Das ist irgendwie so eine neue Front von identitär nationalistischen Bewegungen, die wir dann eben auch in den USA sehen, wo es auch so stark um Maskulinität geht und echte Kerle noch und die Frau kennt ihren Platz und weg von dieser Woken-Ideologie. Da haben wir tatsächlich so ähnliche Muster. Und wenn man es noch weitergreifen will, können wir das auch in Ländern des Nahen Ostens sehen, in der Türkei, wo dann islamistische Strömungen stärker werden, die ja genauso auf einen Männlichkeitskult gehen. Wir müssen wieder zur alten Stärke zurückfinden, auf traditionelle Werte. klare Muster, die Frau kennt ihren Platz, der Mann kennt seinen Platz und dieses woke westliche Gehabe, das passt uns nicht. Und das sehen wir im Islamismus, das sehen wir bei Putin, das sehen wir bei den Rechten in den USA, das sehen wir bei den Rechten in Deutschland. Und in einer globalisierten Welt passiert ja nichts im luftleeren Raum. Also wir haben Verbindungen von Wladimir Putins Russland zu rechtsextremen Parteien in ganz Europa, auch in Deutschland. Wir haben eben dieses gute Übereinkommen zwischen Trump und Putin an vielen Punkten. Und wenn wir jetzt über Afrika sprechen, da haben wir seit Jahren eben diese Bewegung, dass sich evangelikale christliche Fundamentalisten aus den USA sich da einmischen und damit Millionen tatsächlich auch Öffentlichkeitsarbeit machen und so amerikanische Fundamentalisten dazu beitragen, dass Homophobie auf dem afrikanischen Kontinent gefördert wird. Und am Ende dieser langen Reihe an Ereignissen stehen dann eben die Menschen, die darunter leiden, wie eben die, die ich in Kenia besuchen durfte, die letztendlich vor diesen Ereignissen fliehen mussten, vor dieser Unterdrückung und die jetzt schauen müssen, wie sie irgendwie ums Überleben kämpfen.
Und würden Sie sagen, wenn man über dieses schwulenfeindliche Thema hinausblickt, dass im Grunde genommen ja die diversen Konflikte, die Sie beschreiben, Ukraine, Afrika, Nahe Osten, was auch immer, dass die im Grunde genommen alle ähnlich ticken, ähnlich konstruiert sind?
Ich glaube, es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede in vielen Konflikten. Also man kann das, da geht man jetzt tief in die Konflikttheorie rein und letztendlich sind das Fragen, die sich die alten Griechen schon gestellt haben. Thukydides mit der Geschichte des großen Peloponnesischen Krieges. Warum entstehen Kriege? Und ja, man kann es runterkochen auf einige Gründe. Letztendlich geht es in den allermeisten Fällen um Macht, so simpel es klingt. Und dann geht es eben darum, wie man das Ganze, in welches Gewand man es kleidet. Ist es jetzt ein religiös motivierter Krieg, wo es dann letztendlich aber auch um Macht geht, um Gruppen, die gegeneinander in Konkurrenz treten? Und es ist auch immer die Frage, wie man die eigene Gruppe definiert. Ich habe ja gerade gesagt, religiös, da kann man dann sagen, wie im Irak, okay, wir sind die Sunniten, wir müssen gegen die Schiiten kämpfen. Man hat nationalistische Definitionen oder nationale und ethnische, wie wir in den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien das ganz oft hatten, worin eine religiöse Komponente auch reingespielt hat, aber es in erster Linie um selbst wahrgenommene Ethnie geht. Wir haben politische Konflikte, also ganz oft sind es ähnliche Konflikte, wir gegen die natürlich, aber in unterschiedliche Gewänder gekleidet. Und das ist so ein bisschen eine traurige Sache. Alle Dinge, wir haben so viele Dinge als Menschen, die uns zusammenschweißen, die uns verbinden. Gemeinsame Liebe für einen Fußballverein, gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur, gemeinsame Religion. Alles Dinge, die dafür sorgen, dass wir ein Wir-Gefühl haben. Aber auch alles Dinge, die gleichzeitig dafür sorgen, dass es ein Wir und ein Die Anderen gibt. Und alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, haben auch schon und führen auch aktuell noch zu Gewalt. Die eine religiöse Gruppe gegen die andere, die eine nationale Gruppe gegen die andere, Hautfarbe, Sprache, bis hin zu welchen Fußballverein man am meisten mag. All das haben wir Menschen schon benutzt, um Gewalt zu rechtfertigen.
Man liest ja eine Menge sehr trüber Dinge, fast hoffnungslose Dinge aus diversen Kriegsszenarien, Konfliktregionen, auch früheren Konfliktregionen in Ihrem Buch Freiheit unter Feuer. Und am Schluss des Buches ja, keimt dann auch Hoffnung auf, beispielsweise zu sehen in der kurdischen Stadt Erbil im Irak. Ausgerechnet diese Stadt als Hoffnungsträger. Warum?
Weil es eben so eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht hat, gerade diese Stadt. Man hatte die kurdischen Gebiete, Kurdistan, Irak, im Zentrum des Krieges gegen den sogenannten IS. Der IS ist relativ nah an die Stadt herangerückt. Aber gleichzeitig hat hier über die letzten Jahrzehnte eine Entwicklung stattgefunden, die oft gar nicht so präsent ist im Westen, nämlich eine nicht Anpassung, aber ein Aufholen. Wir haben dort westliche Shopping-Malls, die genauso gut irgendwo in Deutschland stehen könnten oder in Frankreich oder in den USA. Wir haben eine große junge Generation, die sehr stark auch an den Westen orientiert ist. Viele, viele Kurdinnen und Kurden mit familiären Verbindungen, gerade nach Deutschland. Deutschland ist zum Beispiel das größte kurdische Land außerhalb des Nahen Ostens. Wir haben zwischen 1 und 2 Millionen KurdInnen in Deutschland. Das bedeutet, dass fast jeder in der Region Kurdistan irgendjemanden kennt, der Deutschlandbezug hat. Viele, die zurückkommen, die die deutsche Sprache da irgendwie weitersprechen. Und so haben wir eben letztendlich einen Wandel in der Region, der so oft gar nicht wahrgenommen wird, weil wir natürlich immer dann hinschauen, wenn es darum geht, Krieg, Zerstörung, Terrorismus. Aber so diese leisen Töne, die zum Teil viel mächtiger sein können langfristig, die hört man da und sieht man manchmal leider nicht.
Der Untertitel Ihres Buchs lautet Ein Kriegsreporter, also Sie, über junge Menschen im Ausnahmezustand. Betonung auf junge Menschen. Man fragt sich, wie ist es eigentlich möglich, dass ja meistens die alten Männer ihre Gefechte miteinander auskämpfen und die Jungen im Grunde genommen die Opfer sind, die beispielsweise auf den Schlachtfeldern ums Leben kommen. Haben Sie Hoffnung, dass sich das in 5 Jahren, in 10, in 20 Jahren insoweit umkehrt, dass die junge Generation irgendwann sagt, ihr könnt mich mal?
Hoffnung ist natürlich immer da, was das angeht, aber dieses Prinzip, dass die, wie heißt es so, die im Frieden begraben die Söhne ihre Väter, im Krieg die Väter ihre Söhne, das ist etwas, das haben wir seit Jahrtausenden auch ganz tief in die menschliche Kultur hineingewoben. Das erste Epos des Abendlandes, die Ilias, ist eine Geschichte über Krieg und auch um den Drang nach Ehre und sich zu beweisen in so einem kriegerischen Wettbewerb. In allen Kulturen haben wir sowas. Das ist unglaublich schwer, sowas aufzubrechen und sowas letztendlich ja dann obsolet zu machen. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was mir wirklich immer wieder Hoffnung gibt. Ich war erst vor ein paar Tagen so urlaubsmäßig über den 1. Mai in Frankreich. Und auf dem Rückweg sind wir in Verdun angehalten. Und da steht man auf diesen Gräberfeldern mit Tausenden von gefallenen jungen Europäern, möchte ich sehr gerne sagen. Junge Europäer, die gegen andere junge Europäer gekämpft haben. Europäer, die sich gegenseitig getötet haben. Man steht in den Bunkeranlagen, die dort heute stehen. Und heute weht dort eine französische Flagge, eine deutsche Flagge und eine europäische Flagge. Das ist so etwas, was mir Hoffnung gibt. Hätte man das Ganze 1916 gesagt, was wir hier heute haben werden eines Tages, dass wir als Europa zusammenwachsen, Schüleraustausche und so weiter, offene Grenzen, dann hätte das keiner geglaubt und für eine Utopie von einem anderen Stern gehalten. Aber es wurde Realität. Es ist leider nach mehreren Kriegen erst Realität geworden, aber so ist es. Und wenn wir das schaffen, dann gibt mir das Hoffnung, dass das auch an anderen Orten der Welt irgendwann möglich sein wird.
Dieses Hoffnungssignal zum Schluss von SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Konstantin Flemich als Leute-Gast, der als Kriegsreporter unterwegs ist in diversen Kriegsregionen, auch teilweise sehr nah dran ist an den Schlachtfeldern. Ich drücke die Daumen, dass Sie da weiter unbeschadet vorankommen. Danke Ihnen sehr für den Besuch bei Leute. Zum Schluss von Leute gibt es immer ein kleines Geschenk.
Und?
Ehrlich gesagt, bei Ihnen habe ich mich schwer getan, was zu finden bei so einem Thema. Und ich setze einen bewussten Kontrast. Die Sendung am Pfingstmontag haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet, als es kühl und nass war in Mainz. Aber die Aussicht bestand darauf, dass es irgendwie hochsommerlich wird. Und ein Mann wie Sie braucht Entspannung. Und die möchte ich gerne fördern mit Kühlkits, also sozusagen wiederverwertbaren Eiswürfeln, die Sie sich in Ihr Entspannungsgetränk in hoffentlich jetzt frühsommerlicher Atmosphäre zu Gemüte führen können.
Vielen, vielen lieben Dank.
Cold as ice. Wunderbar. Das muss so sein. Danke Ihnen für den Besuch im Studio. Alles Gute.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.